Danke für eure Aufmerksamkeit. Kürzlich wurde ich auf das Thema gestoßen. Ich bin ja in dem Missionswerk Deutsche Indianer Pioniermission. Und wie viele Leitungen von Werken und von Gemeinden war also das Thema Zukunft gestalten. Und da wurde ich dann drauf gestoßen, ja, beschäftige dich doch mal mit und was sagt denn die Bibel dazu? Und jetzt kurz vor Neujahr, neues Jahr vor euch, vor dieser Gemeinde, dachte ich, ach, ich teile das mal mit euch. Und ich muss ein bisschen verzeihen, ich habe das so trocken formuliert, Freiheit und Grenzen der Zukunftsgestaltung. Also sehr trocken, dröge, ein bisschen sandig. Also Sandkasten. Jetzt gucke ich mal, ach. Beim Thema Zukunft gestalten. Stellt euch mal einen Sandkasten vor. Also so eine begrenzte Kiste mit Spielraum. Genau, Zukunft gestalten ist so ein bisschen ähnlich wie so eine begrenzte Kiste mit Spielraum. Und jetzt gehen wir mal in die andere Perspektive, dann kann man das ein bisschen strukturieren besser. Ich habe gedacht, ich fange mal ein bisschen grundsätzlich an und gucke mir mal den Spielraum an, der uns gegeben ist. Ich habe vorher noch überlegt, für mich ist eine Gewissheit ganz grundlegend. Wir sind ja so JWD, bewohnen so ein kleines Fleckchen Erde am Rande der Aufmerksamkeit und das Ganze macht für mich Sinn, weil ich diese Zusage Gottes auch persönlich nehme, dass Gott durch alles Chaos seine Geschichte schreibt und dass ihm die Zukunft gehört und dass Jesus Christus kommt und dass ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Er hat das gesagt. Und deswegen macht auch dieses kleine Dasein dort in der Uckermark Sinn. Euer Dasein, euer Werk, weil es sein Werk gibt. Wir haben eben in dem Psalm beides gehört. Sein Werk und sei gnädig auch unserem Werk. So, jetzt unser Werk. Erstmal fangen wir mal mit einem an, was ich dann grundsätzlich entdeckt habe, dass Gott uns ein gewaltigen Spielraum gibt. Da schafft er eine ganze Erde und dann sagt er zu den Menschen, herrscht über sie. Also herrschen im Sinne Gottes herrschen. Das ist ja ein ungeheures, weite, große Freiheit, die Gott da vor uns auftut. Und ich merke, wie stark das ein Denken und eine Kultur prägen kann. Ich weiß nicht, ob ihr Vishal Mangalwadi kennt. Der hat ein Buch geschrieben, das Buch der Mitte, wo er, finde ich, großartig dargestellt hat, wie Religion auch ein Denken verändern und eine Kultur schaffen, in der man entweder Angst hat, überhaupt was zu machen, oder auch eine Kultur schaffen, in der man aktiv seine Umgebung gestaltet. Wenn ich weiß, das ist alles Karma und es hat sowieso keinen Sinn daran, was zu ändern, wenn ich sage, Inshallah, man kann sowieso nichts ändern, dann führt das zu einer Art Fatalismus. Das gibt es manchmal auch in christlichen Kreisen. Aber wenn ich weiß, Gott sagt, guck mal, hier ist etwas Gewaltiges, was ich geschaffen habe und jetzt fang an zu gestalten. Nimm diese Möglichkeiten wahr. Und Gott macht das am Anfang als eine Bestimmung über allen Menschen. Dass er also sagt, seid fruchtbar, füllt diesen ganzen Erdenraum, bebaut ihn, bewahrt ihn. Und weder später bringt er ja ihnen noch die ganzen Tiere dazu, also die Lebewesen, und sagt, gebt denen mal Namen, bestimmt sie. Also jedem von uns ist ein gewisser Lebensraum gegeben, den wir gestalten und verantworten dürfen. Und da gibt es eine enorme Freiheit. Das ist eine Bestimmung über unserem Leben. Jeder Mensch hat die Bestimmung vom Schöpfer, also über einen Lebensraum zu verfügen und das Leben zu gestalten, Dinge zu benennen. Und manchmal darf man sogar die eigenen Kinder benennen. Der zweite Aspekt, den ich dann entdeckt habe, der fiel mir auf im 5. Buch Mose. Jedes menschliche Handeln ist zukunftsgestaltend. Das war für mich dann auch wieder eine Überraschung, ist nicht jedem immer so bewusst. 5. Buch Mose, da stellt Mose die Gemeinde Israels, sage ich mal, vor eine Alternative. Und er sagt, ich habe euch alles vorgelegt, zum Segen und zum Fluch. Und dann macht er deutlich, dass unser Handeln jetzt immer eine Zukunftsdimension hat. Nämlich, wenn ich mit Gott verbunden an seinen Weisungen dran bin, ist das eine Prägung der Zukunft zum Segen. Wenn ich oder auch ein Volk oder eine Gemeinde sich davon aber abwendet, von Gott abwendet, ist das eine Zukunftsprägung zum Fluch hin. Und so prägt das ein Volk, eine Gruppe auf lange Zeit. Und das, was mir da deutlich war, ist also alles Handeln, auch dass ihr jetzt hier seid, prägt ein Stück Zukunft. Und zwar nicht nur für mich und meine Lebenszeit, sondern für die Generation nach mir. Meine Kinder und Kindeskinder. Diese Dimension macht Gott vor uns auf. Ein enormer Spielraum, Zukunft zu gestalten, aber es ist offen, wie ich sie gestalte. Gestalte ich sie zum Fluch, gestalte ich sie zum Segen. Unser Handeln, unsere Werte gestalten also immer Zukunft. Und dann ist mir etwas Drittes aufgefallen, wieder ein Stück Freiheit, nämlich dass Gott im Buch Hesekiel das ganz deutlich macht, der Mensch ist nicht verpflichtet, immer den gleichen Weg zu gehen. Wenn einer einen bösen Kurs, einen schlechten, zerstörenden Kurs wählt, ist er nicht darauf festgelegt, das immer tun zu müssen. Gott schafft uns da eine Option geradezu, eine Freiheit auch zu sagen, ich kehre um. Das ist auch eine enorme Freiheit in dieser Geschichte, die Gott uns auch gibt, dass er sagt, ihr habt immer die Option zur Umkehr. Allerdings macht Hesekiel auch deutlich, es gibt diese Option wieder in beide Richtungen. Du kannst von einem guten Weg umkehren und davon abkommen. Du kannst aber auch von einem bösen Weg umkehren und Gott reagiert auf beides. Umkehr ist also eine göttliche Option für Menschen. Für Menschen, die mit Jesus verbunden sind, kommt, so schien es mir dann, ein ganz neuer Horizont dazu, nämlich dass Jesus uns in seine Arbeit einbezieht. Nicht nur auf dieser irdischen Erde, sondern dass er uns beteiligt an einer Arbeit, die eine Ewigkeitsdimension hat. Zum Beispiel an seiner Gemeinde. Da sagt Paulus im 1. Korintherbrief, wir sind Gottes Mitarbeiter. Was für eine Aussage. Wir dürfen mit Gott zusammenarbeiten. Und auch das kann man wieder sehr unterschiedlich gestalten. Da wird dann gesagt, so feuerfest ist nicht alles, was wir bauen und was wir investieren. Da gibt es also Dinge, die wir investieren in Gemeinde, in das Leben. Das hält, brandschutztechnische Gründe wahrscheinlich, also das hält einem Gericht nicht stand. Das hat für eine gewisse Zeit dann Bedeutung und dann ist es halt weg. Aber es gibt auch andere Dinge, die wir investieren, die bleibend Bedeutung haben. Da ist das mit dem Bild Gold und Silber und Stroh. Wir dürfen mit Jesus zusammenarbeiten und Jesus beteiligt dich an seinem Werk. Und eine weitere Option schien es mir jedenfalls, das habe ich in der Apostelgeschichte dann gefunden, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Was für eine neue Dimension an Möglichkeiten entsteht, dass uns Gottes Geist gegeben ist. Was für Dinge, die weit, weit über unseren Horizont hinausgehen. Und dann wird deutlich, und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, Gott hat Liebe in unser Leben investiert, Gerechtigkeit in unser Leben investiert, wie eine Vorleistung. Und ich darf mit meinem Leben eine Antwort darauf geben. Etwas davon zurückerstatten, etwas davon bezeugen, was Jesus getan hat. Und das auf der ganzen Erde bis zu den Enden. Das schien mir noch eine weitere Dimension zu sein. Durch den Geist Gottes bis an die Enden der Erde. Also so habe ich jetzt erstmal den bisschen Spielraum von dem Sandkasten versucht, euch darzustellen. Und jetzt wird es für mich interessant. Meiner Erkenntnis nach hat Gott diesem Spielraum Grenzen gesetzt. Und wenn ich die nicht beachtet habe, bin ich dann irgendwann schmerzlich damit konfrontiert worden. Die Grenzen. Ich sage euch mal die erste Grenze, die ich entdeckt habe. Paulus fordert die Geschwister in Rom dazu auf: Ich sage jedem von euch, dass niemand höher von sich denken soll, als es sich gebührt zu denken, sondern dass er maßvoll von sich denken soll, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Als wir in die Uckermark gezogen sind, haben das ganz viele nicht verstanden, weil sie es ein bisschen unzurechnungsfähig fanden. In Deutschland, das ist doch nicht mehr so wie zu Abrahams Zeiten. Aber es gab auch andere, die mir geraten haben, du musst vor allen Dingen groß denken. Das erste Gebäude, das wir im Blick damals hatten in der Uckermark als gutes Haus, war ein Gutshaus mit 54 Zimmern. Und ein großes Gelände und sowas. Und im Laufe von den ersten Monaten, in denen wir uns dort investiert hatten, gab es dann auch Ratgeber, die sagten, das wird euch zu groß. Oder andere, die sagten, Mensch, passt auf, das stimmt nicht miteinander. So, die Werte stimmen nicht. Das Ganze scheiterte dann. So sehr wir gebetet und gewollt haben, das erste war gleich ein Fehler. Wir haben uns dann davon verabschiedet und heute denke ich, Gott sei Dank, es wäre uns viel zu groß gewesen. Wir hätten es nicht mit Leben füllen können. Jetzt haben wir, wer schon mal in der Uckermark in Neumeichow war, das ist überschaubar. Es ist schön und überschaubar, hat 3 Gästezimmer und Raum zum Leben und wir können es gerade so füllen mit Leben. Und ich habe dabei gelernt, dass nicht immer groß das Gute ist, klein auch nicht, sondern das richtige Maß. Und zwar das Maß, das Gott dir gegeben hat, das Gott dieser Gemeinde gegeben hat, in diesem Maß zu bleiben. So wie Jesus bei der Speisung der 5000, wenn man es jetzt von der Not betrachtet, den Jüngern nicht sagt, 1000 Brote und 2000 Fische, die nötig sind, sondern er fragt, was habt ihr? So, und was die Jünger haben, sind 5 Brote und 2 Fische. Und genau das sollen sie einsetzen. Das ist das Maß, was Gott uns gibt. Was ist dir gegeben? Was kannst du geben? Jetzt gerade oder nachher zu Hause? Maßvoll. Ich habe gelernt, dass es eine hilfreiche Kategorie und ich habe jetzt gesucht, welche Haltung, welches Adjektiv beschreibt positiv einen Umgang mit dieser Grenze. Und ich dachte, ich nehme mal das Wort maßvoll. Aber ich dachte, das ist ja heute eher eine Gesprächsanregung für euch, für die Hauskreise, wenn ihr mal dran seid, überlegt mal, ob ihr noch bessere Begriffe dafür vielleicht findet. Eine zweite Grenze. Vergänglichkeit. Unser Leben bleibt ein vergängliches Leichtgewicht. Da habe ich doch dieses Jahr auch in der Gemeinde mal Briefmarken mitgebracht. Einige wissen das sogar noch. Und hatte über die Predigt geschrieben, Leichtgewicht. Letzten Sonntag ging es um Hevel, glaube ich, Christina, glaube ich. Ne? Um diesen hebräischen Begriff, so ein dass unser Leben so eine Art Nebel-Dampfwölkchen-Charakter hat. Das hat Jakobus übrigens im Neuen Testament auch aufgenommen und hat das Geschwistern, Christen aus seiner Gemeinde auch vor Augen gehalten. Das waren so ein bisschen Macher. Vielleicht waren das Händler, vielleicht hatten sie auch vor, mit Gott etwas vor. Die haben gesagt, so, nächstes Jahr werden wir da hingehen und dann werden wir aber was aufbauen und sollst mal sehen. Und guck, was wir nächstes Jahr hier auf die Beine stellen. Und da sagt er, was ist euer Leben? Und dann sagt er, ein Dampfvölkchen seid ihr. Das für kurze Zeit erscheint, danach aber verschwindet. Und wenn ihr so an die Sache rangeht, höre ich, sagt der Jakobus, dann Übermut, einen Hochmut heraus. Und das, was er empfiehlt, ist, von Gott abhängig zu bleiben und eine gewisse Demut an dem Ganzen. Ich weiß, bei allem, was ich plane, auch wenn ich jetzt sagen würde, wir werden im nächsten Jahr die Uckermark erobern und auch ganz Mecklenburg-Vorpommern für den Herrn, und dann kommt ein Husten. Und mit dem Husten verliere ich auf meine ganzen Kräfte und dann erreiche ich nicht mehr Gramzow und Basedow, sondern noch das Sofa von meinem Bett aus. Für 3 Wochen lang, weil ich keine Kräfte mehr habe. Erschöpfungssyndrom. Passiert heute. Und ich denke, Mensch, wie vergänglich ist das alles? Mein Leben gleicht einer Briefmarke. Es ist so ein Leichtgewicht. Da kommt ein Luftzug. Und Briefmarken gelten ja für viele, wenn sie einmal gestempelt sind, eher so als Altpapier. Kommt halt ins Altpapier. Aber in Gottes Augen, er ist ein Sammler. Er sammelt auch das Abgestempelte, das Geknickte und sieht das Kunstwerk darin, dieses Leichtgewicht. Aber es ist eine schmerzhafte Grenze, unsere Vergänglichkeit. Ich habe das Wort gedacht, demütig könnte es etwas umschreiben, wie ich damit umgehen will. Eine dritte Grenze, das sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Damit meine ich die Gesetze, die uns umgeben, die Gesellschaft, in der wir sind. Damit meine ich juristische oder politische Bedingungen, und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also, es ist ein recht großer Unterschied, wenn du zum Glauben an Jesus findest in einer islamistischen Sippe in Somalia oder in West-Berlin, in Langwitz, in einer lebendigen Gemeinde, wo du aufatmen kannst. Der Spielraum ist etwas verschieden. Und das Neue Testament zeigt uns, dass wir unter sehr verschiedenen Rahmenbedingungen als Christen leben werden und agieren werden. Wir haben eine Situation wie Antiochia, die Gemeinde, aus der Paulus und Barnabas ausgesandt wurden, wo sie gebetet haben, gefastet haben und dann die Freiheit haben, die erste Missionsreise zu organisieren und zu unterstützen. So viel Freiheit war zu der Zeit im Römischen Reich. Und wir haben manchmal gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wo du gar nicht siehst, dass du überhaupt noch Freiheit hast. Denk mal an die beiden Kundschafter in Jericho. Also, der Geheimdienst in Jericho funktionierte sehr gut. Und das war eine hochmoderne Stadt. Und alles fliegt auf, was diese Kundschafter für Israel dort erkundet hatten. Auch ihr Aufenthaltsort. Dann sind sie also bei der Rahab. Und in dieser gesellschaftlichen Umgebung ist es so wie in Deutschland auch schon zu gewissen Zeiten, da stehen dann 2 Juden vor deiner Tür und alle sind hinter ihnen her. Und du musst in dieser Situation erkennen, was bedeutet das? 99% sagen, das bedroht mein Leben und meine Zukunft, dass diese beiden Juden bei mir jetzt Zuflucht suchen. Rahab hat einen Glauben, der in dieser unglaublich bedrängenden Situation die Chance Gottes erkennt. Weil sie einen Glauben hat, dass Gott die Zukunft gehört Und dass diese beiden Juden ihre Chance sind, sich mit diesem Gott gutzustellen. Und deswegen nimmt sie sie auf, rettet sie und sie können fliehen. Das geht nur mit einem Rahab-Glauben. Wisst ihr, es gibt manchmal gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wo du denkst, ich muss mich verkriechen und irgendwo gar nichts mehr kann ich tun. Ihr wisst ja, wie unterschiedlich Gemeinden auch auf die Corona-Zeit reagiert haben und wie polarisierend das auch war. Ich sage euch ein Beispiel, in der Uckermark im evangelischen Kirchenkreis war die Konsequenz, dass sie alle Gottesdienste abgesagt haben und die Pastoren hatten praktisch Urlaub. Es gab also gar nichts mehr und sie haben gesagt, das entspricht der christlichen Liebe. In der Gemeinde in Templin, in der Baptistengemeinde war es so, bei denen begann eine Zeit der ganz großen Aktivität. Sie haben auch keine Gottesdienste mehr zusammengefeiert, aber sie haben es so ähnlich wie ihr gemacht. Sie haben die immer aufgenommen und sie haben die Senioren in ihrem Kreis durch 2, 3 technisch richtig gut versierte Leute mit Internet versorgt und mit Computern versorgt und haben ihnen sozusagen Kurse gegeben, wie sie daran teilhaben können. Und der Pastor hat jede Woche einen Brief geschrieben, was passiert gerade in der Gemeinde. Und hat ihnen das geschickt mit einer schriftlichen Ausformung der Predigt für die Senioren, die damit nicht zurechtkamen. Das Erstaunliche war, dass nach Corona die Senioren sagten, sie fühlten sich noch nie so gut integriert wie in dieser Zeit. Und die Gemeinde hatte am Ende von Corona mehr Personen, die dazugehörten als vorher. Bei den einen bedeutete die Rahmenbedingung, wir können gar nichts mehr machen. Und bei den anderen bedeutete es, sie suchten neu kreativ nach Wegen, wie sie der Liebe entsprechend trotzdem das pflegen konnten. Was bewirkt dein Glaube unter ganz verschiedenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen? Das ist für mich eine spannende Frage. Ich glaube, dass wir mehr und mehr einen Rahab-Glauben brauchen. Ein Glaube, der resilient ist, auch wenn eine Mehrheit um uns herum Stimmung vielleicht gegen Glauben macht. Ich höre erste Anzeichen, dass es auch in Deutschland, aber Frankreich, England, auch in der jüngeren Generation eine Suche nach dem Heiligen gibt. Eine Suche nach Gott, aber viele es noch nicht ganz zuordnen können. Und andererseits ist uns auch angekündigt, 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus, als Paulus beschreibt, wie denn die Zeiten auch werden. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Und so geht das weiter. Unversöhnlich, wild, das Gute hassend. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und Paulus beschreibt das durchaus auch als eine Zeit, die auf die Gemeinde zugreift, wo das auch ein Phänomen in den gläubigen Kreisen ist. Also sehr erschwerte Bedingungen für das Evangelium. Und ich habe überlegt, was wäre der richtige Begriff denn dafür? Und auch da bitte ich euch mitzudenken, vielleicht findet ihr einen besseren. Ich habe mal resilient hingeschrieben. Ein Glaube, der mit den verschiedenen Situationen umgeht, nach Gottes Weg und Handeln noch sucht. Die 4. Grenze, die ich entdeckt habe, Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl. Und dann sagt er, ich werde dieses Mahl nicht mehr mit euch feiern, bis wir es gemeinsam feiern werden im Reich Gottes. Sowohl Lukas als auch Matthäus zeigt, dass in dem Abendmahl, was ja auch Gemeinschaft stiften, sage ich mal, ist, für Kirche und Gemeinde bereits etwas ausgedrückt wird, das ist noch nicht das letzte Wort. Es ist vorläufig, es ist Wegzehrung, bis das Reich Gottes kommt. Ich habe mich manches Mal durchaus auch gestört an Gemeinde, wie sie ist. Ich fand das manchmal so nervig. Also wenn du genauer hinschaust, da musst du ja nicht die Medien noch lesen mit Missbrauchsskandalen und Machtspielen und sowas. Es hat mir schon gereicht, was ich selber erlebt habe. Und ich dachte, geht das nicht auch anders? Mensch, da ist doch der Geist Gottes. Und ich glaube, es ist die Widersprüchlichkeit, in die wir gestellt sind, dass alles, jedes Werk, jede Gemeinde immer vorläufig bleibt, immer unvollendet bleibt. Sie ist noch nicht am Ziel, sie ist noch nicht perfekt. Das ist, wenn wir mit Christus zusammen feiern werden. Bis dahin ist sie geprägt von einer großen Widersprüchlichkeit. Gemeinde ist der Ort der Heilung, ist der Ort, wo der Geist Gottes weht und wirkt, wo Menschen heil werden, wo sie auf einen neuen Weg gebracht werden, wo sie befreit werden, wo Gott handelt in besonderer Weise. Ein Schutzdach für Bedürftige und Kleine und Übersehene. Und Gemeinde ist gleichzeitig ein Ort, in dem das ganze Menschsein, auch das Gefallene, genauso Platz hat. Denkt an das erste Abendmahl. Da war einer drin, der eigentlich ganz fremd dazu war. Da hatte der Satan schon Macht über. Und die anderen waren alle Versager, sind alle abgehauen. Diese Widersprüchlichkeit steckte schon im ersten Abendmahl drin. Und da war Jesus präsent. Und für uns ist diese Spannung, dass wir in diesem bis er kommt, das Beste, ihm den Raum geben, wie wir es können, aber vielleicht auch Ja sagen zu dieser Spannung, in der wir weiterhin gestellt sind. Die Gemeinde wird nie vollkommen sein können, bis er kommt. Bis dahin ist alles, was wir tun, eine Art Hochzeitsvorbereitung. Es hilft mir ein bisschen, damit umzugehen. Wir haben einen gewaltigen Spielraum von Gott bekommen und er hat uns sogar aufgefordert, nutzt diesen Spielraum, nutzt die Gaben, die ich euch gebe, gestaltet und macht was damit. Und er hat uns Grenzen gesetzt, ein bestimmtes Maß gegeben, Vergänglichkeit bleibt etwas, was uns prägt. Es ist vorläufig und es sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen, unter denen wir sind. Und etwas, wie ich darauf antworten kann, wie ich handeln kann, habe ich mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, ist ein Lied. Wie ich halt bin, das Beste aus den 80er und 90ern. Ja? Also, ein Lied vor eurer Zeit von Manfred Siebald. Deswegen spielen wir das jetzt auch ein und diejenigen an den Bildschirmen zu Hause, man kann das per YouTube aufrufen und sollte morgen die Welt untergehen. Ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein. So, wir dürfen das hören und dann haben wir einen kleinen Moment, wo wir das sacken lassen können, wo ein Gedanke, der euch vielleicht hängen geblieben ist, wo ihr ihn festhaltet und dann wollen wir im Lobpreis Gott antworten.